Radio frei. 96,2. Herbst, da mag ich
Herbst. Monatsrückblick.
Radio frei.
Heute mit ganz neuer Besetzung.
Genau, mit Donata.
Und Reino.
Ich mach's zum ersten Mal.
Und ich mach's zum ersten Mal mit dir.
Yay.
Das kann ja nur perfekt werden.
Ja, herzlich willkommen zum Monatsrückblick. Wir haben jetzt schon den 2. August oder in der Wiederholung ein anderes Datum. Aber wir gucken zurück auf den Juli.
Und im Juli ist eine ganze Menge passiert. Deswegen mussten wir natürlich auswählen, was wir euch anbieten möchten als Interessantes und Hörenswertes.
Wir haben uns einmal durch einige Sendungen durchgehört und präsentieren euch jetzt das, was wir schön, spannend und sehr gut fanden.
Und das, was vor allen Dingen auch wiedergibt, wie vielfältig dieser Sender ist.
Genau.
Radio frei hier. Tolle Geschichte.
Am Anfang fangen wir an mit das lateinamerikanische Magazin Llama. Da gibt es ein Interview mit Teco. Das ist jemand, der in einem Begräbnisinstitut arbeitet in Sao Paulo in Brasilien. Das erzählt von seiner Arbeit.
Im Unterschied zu dem, was wir hier so gewohnt sind.
Ja, genau. dann hören wir in der ersten Stunde auch noch einen Rückblick auf den Sportexpress. Rate mal, worum ging es im Juli im Sport?
Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Hatten wir was Wichtiges? Olympische Spiele waren nicht, ne?
Naja, ist irgendwas mit einem Ball, glaube ich, und so Tore.
Basketball?
wir werden es erfahren.
Ich bin jedenfalls gespannt, was du rausgesucht hast, denn das hast du rausgesucht.
Ja, genau. Dann wurde uns noch was zugespielt von den FreisprecherInnen, wo eine Studierendengruppe eine Reportage drüber gemacht hat.
Da geht es um junge Menschen.
Genau.
Ganz junge Menschen hier im Radio, die wir hier oft haben, glücklicherweise.
Ja.
Und dann geht es weiter mit etwas, was ganz weit weg ist, nämlich mit dem Raumfahrtjournal, einem Auszug über einen Asteroiden. Gefährliche Sache. Gefährlich. Ich erzähle nachher was dazu.
Da bin ich gespannt. Das hast du ausgesucht.
Ja.
Zugespielt wurde uns dann noch ein Filminterview von den Halunken. Die habt ihr ja gerade gehört im Filmmagazin Halunken von Reinhard und Patrick. Dann kommen wir in der zweiten Stunde auch zu einem Rückblick auf den 4. Juli.
Das war nun wirklich ein Ereignis, was in Erfurt bisher, glaube ich, einmalig war, jedenfalls in den letzten 30, 40 Jahren. Sowas hat es noch nicht gegeben.
Und für uns als Radio natürlich auch ein großes Event, weil wir haben eine 9-stündige Live-Sendung gemacht von 6 bis 15 Uhr.
Bis 15 Uhr, genau. Und diese Live-Sendung, die hat, das hat mich wirklich überrascht, die hat unglaublich viele richtig positive Hörermeldungen mit sich gebracht.
Das stimmt. Es war auch ziemlich cool, daran mitzuwirken. Wir werden auf jeden Fall einige Ausschnitte hören und ja, auch wir beide, du, Reino und ich, wir werden dann auch nochmal unsere Eindrücke teilen, würde ich sagen.
Das, ja, machen wir, klar. Dazwischen haben wir immer mal Musik.
Ja.
Wie immer in diesen Magazinsendungen und auch im Monatsrückblick.
Also ein Radio ohne Musik, da fehlt was.
Ja, vor allen Dingen, man kann sich ja gar nicht so lange nur auf Wortbeiträge konzentrieren.
Genau, ich glaube, wir sollten auf uns reden.
Dann mach doch mal Musik.
Mach ich doch mal Musik und zwar hören wir Juliet von Noémie Brossé.
Percussion brésilienne. C'est enfin les vacances.
matins de juillet soudainement me reviennent. Quand des nuées d'oiseaux viennent percer le ciel. Boucles d'or et d'oreilles, bouche rouge de sang. À l'envers, dans l'herbe, je suis une panthère. Mais le tyran.
Das war Noemi Brosse mit Juliet.
Ja.
Juliet?
Juliet ist einfach die französische Bezeichnung von Juli. Und ich habe aus jeder der Sendungen, die ich gemacht habe, einen Musiktitel rausgenommen. Und das ist der erste gewesen.
Ah ja, das ist cool. Wir fangen jetzt auch an mit dem Rückblick. Und zwar fangen wir wieder mit dem lateinamerikanischen Magazin Llama an. Das wird von Susi und Katrin geführt. Die berichten über aktuelle politische, wirtschaftliche und ökologische Themen aus Süd- und Mittelamerika. Dabei tauchen die beiden auch in verschiedene Kulturen der Länder ein und auch eben in die Musikstile. Das werden wir dann auch gleich im Anschluss vom Interview hören. Da habe ich nämlich ein Lied drin gelassen, was da kam. Und zum Interview, Teco, das ist ein Freund von Susi, der lebt in Sao Paulo in Brasilien und er spricht über seinen Job bei einem Bestattungsinstitut. Und das war ursprünglich ein Telefoninterview, also live in der Sendung, wo Susi sich auf Portugiesisch mit Teco unterhalten hat und deswegen habe ich das alles mal sehr runtergekürzt, dass es praktisch nur noch Susis Übersetzung ist, wo man ab und zu noch mal was Portugiesisches hört, aber sie stellt praktisch die Fragen und dann wiederholt sie, übersetzt sie, was er gesagt hat.
Damit wir es auch verstehen.
Genau, damit wir es auch verstehen. Wir hören rein in den Monatsrückblick zum Lateinamerika-Magazin, ein Interview mit Teco.
Wir sind jetzt verbunden mit Teco in Sao Paulo und Teco arbeitet in einem Bestattungsinstitut und darüber haben wir heute ein paar Fragen. Herr Katrin Tatiovini.
Wie geht's dir?
Es geht mir gut und dir? Tudo bem, tudo bem.
Bem, bem.
Okay, Teco. Okay, ich habe gefragt, also espera a traduzione in alemão. Ich habe zuerst gefragt, was das Gefühl ist, was ihn mit seiner Arbeit verbindet, wenn er an seine Arbeit denkt. Und die Antwort war, es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, weil er weiß, dass seine Arbeit sehr wichtig ist und sehr, und gemacht werden muss und wirklich auch unentbehrlich ist. Er findet seine Arbeit nicht als hart, sondern er findet sie als sehr wichtig und er sagt, es ist eine Hilfearbeit, eine Arbeit, die nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im religiösen, spirituellen Sinne eine große Hilfs- und Dienstleistung betrifft und die absolut klar und definiert ist.
Wie ist denn, Teco, wie bist du denn zu dieser Arbeit gekommen? Also das würde ich jetzt vielleicht, bevor wir noch mehr reinsteigen, zum Spirituellen und dem Wichtigen interessant finden.
Mhm. Ah, Kayuno Kolo.
Ah,
also
Teko,
Teko sagt, es ist eigentlich so passiert, wie wenn du in ein ins Meer gehst zum Baden und plötzlich kommt ein Hai und attackiert dich. Also es ist ihm förmlich in den Schoß gefallen, diese Arbeit zu tun. Er hatte das nicht geplant oder so.
Tem um pequeno ditado aqui no Brasil que brasileiro se vira no mundo inteiro.
Es gibt ein kleines Zitat in Brasilien, das bedeutet so viel übersetzt wie ein Brasilianer kommt in der ganzen Welt zurecht. Also wahrscheinlich auf Arbeit bezogen, auch mit jeder Art von Arbeit. Und ich würde gerne mal wissen, wie gestaltet sich deine Arbeit, Teko? Denn ich glaube, da gibt es ein paar Unterschiede zu Deutschland. Wenn in Deutschland eine Person stirbt, dann dauert das erstmal viele Wochen oder Monate, bis sie überhaupt begraben wird, bis es eine Beerdigung gibt und ein Begräbnis. Wie ist das denn in Brasilien? Also Teko sagt, dass das in Brasilien wie eine Art Mafia auch ist, dass es so funktioniert, wer Geld hat, der kann quasi bis zu seinem Begräbnis noch länger warten und das bezahlen. Und wer kein Geld hat, der bei dem ist es so, dass das meistens schon am nächsten Tag passiert, dass man begraben wird oder schon nach 5 Minuten, hat er gesagt. Und dass der normale Weg bei zum Beispiel eventuell bestehenden Kriminalfällen ist, dass es zuerst mal zu einer Untersuchung geht, also zu einem Institut, was den Sterbegrund ermittelt und das, was dahinter steckt, ob das jetzt ein Erwürgen gewesen ist oder ob es ein Selbstmord gewesen ist und so weiter, oder ob es andere Einfälle oder Regelungen von außen gab. Wenn es jetzt um einen Tod nach einer Krankheit oder im Alter, wenn es darum geht, da gibt es wieder eine andere Kommission, die quasi dann die Todesursache feststellen und den normalen Weg des, in Anführungsstrichen, normalen Todes diagnostizieren. So, ich weiß nicht, spricht man auch von Diagnose da? Oder feststellen vielleicht, ja.
Isso, isso. Eu já trabalhei em funerária também.
Ah, okay. Okay, dann müssen wir nochmal erklären. Ich habe das ein bisschen falsch gesagt, obwohl Teko früher auch wirklich in einem Bestattungsinstitut gearbeitet hat. Jetzt arbeitet er quasi an der Stelle, die vorher greift. Also es ist so, dass wenn Sie einen Anruf bekommen, dass es einen Todesfall gibt, dann müssen Sie quasi, erfahren Sie den Namen der Person und die Adresse, fahren dorthin und stellen den Tod fest, nehmen die Leiche mit in dem Fall und erst dann wird die Familie kontaktiert und die Familie kann dann ein Bestattungsinstitut wählen und den weiteren Weg gehen. Aber Tekos also, Aufgabe ist dieses erste Auffinden.
Also wie so ein Tatort, also Reiniger ja nicht in dem Sinne, aber
es ist ja auch nicht immer ein Tatort, also wenn eine
stimmt.
Person stirbt.
Das stimmt. Ja. Okay, das würde aber bei uns wahrscheinlich ein Bestattungsunternehmen dennoch machen.
Ja,
das klar. Ist da quasi nochmal was anderes.
Ja. Also ich habe Teko jetzt gebeten, mal so einen normalen Arbeitstag zu beschreiben. Also es ist so, dass er seinen Hauptarbeitsplatz ist quasi in so einer Art LKW. Und in diesem LKW gibt es hinten quasi gibt's eine Abtrennung von vorne, dem Fahrer, dem Beifahrer, und hinten gibt es quasi wie 4 Schubladen, wo quasi die Körper hinein können. Und es gibt wohl noch einen extra Wagen, der nochmal anders ausgerichtet ist für zum Beispiel Kinder oder eben besonders übergewichtige Menschen. Also da gibt es nochmal eine andere Aufteilung. Und Tekos Hauptarbeitsplatz ist quasi in diesem LKW. Und diese Körper einzusammeln. Also er sagt, dass er normalerweise um 7 anfängt und manchmal aber er angerufen wird, dass er schon um 5 früh anfängt und dass er normalerweise bis abends um 11 unterwegs ist.
Und das heißt, dass er den ganzen Tag auch Tote abholt, sozusagen.
Isso, isso. Sem parar.
Ohne Pause.
Só paro para almoço.
Nur zum Mittagessen gibt es eine Pause.
Und wo werden die Körper hingebracht?
Almoço ou ao banheiro.
Okay, also entweder zu dieser schon beschriebenen ML, zu diesem Institut, was dann untersucht, welches die Todesursache war, oder zu diesem krankheitsbedingten Tod. Manchmal werden die Körper auch nochmal ins Krankenhaus dann gebracht, um die Todesursache besser festzustellen.
Und Teko, hast du bei deinem Job viel mit Angehörigen zu tun oder ist das eher guten Tag, es tut mir leid, ich nehme...
Okay, also er hat meistens nur einen sehr oberflächlichen Kontakt, dass er halt den Menschen sagt, so, okay, ich nehme jetzt ihren Angehörigen mit, sie können jetzt schon das Bestattungsinstitut anrufen, aber wir bringen jetzt erstmal den Körper weg. Quais de les tocó o teu corazón? Also ich habe jetzt gefragt, welcher Fall, welcher Moment hat ihn besonders berührt bei dieser Arbeit? Okay, er hat gesagt, es gab eigentlich bisher keinen speziellen Fall, weil er das schaffen und lernen musste, die Gefühle von der Arbeit zu trennen. Also er hebt einfach alles, was Gefühl ist, für nach der Arbeit auf und versucht auf der Arbeit einfach ohne jegliche Gefühle zu arbeiten, das abzulegen. Und das gelingt ihm wohl ganz gut.
Dennoch, Teko, eine Frage, wie lange kannst du dir vorstellen, diesen Job noch zu machen? Oder sagst du, das ist was, was ich... noch lang machen kann.
Ich kenne welche Hacker hier. Dann sagte er, kann sich vorstellen, das bis zu seinem Tod zu machen. Und dann habe ich gefragt, und wer sammelt dann deinen Körper ein? Also er kann das bis zu seinem Tod machen. Und ich habe gefragt, welcher seiner Kollegen ihn dann einsammeln soll. Und dann meinte er, keiner, er wird seinen Körper quasi spenden. Dann habe ich gefragt, oh, willst du deine Organe spenden? Und er sagte, nein, er will der Hochschule für Medizin seinen Körper zu Forschungszwecken spenden.
Kann man hier ja auch machen.
Ja,
genau. Für die Charité zum Beispiel.
Ja. Okay, Teko.
Aber nochmal zum Spirituellen vielleicht.
Letzte Frage, Katrin, oder?
Ja. Teko, mich würde nochmal interessieren, du hattest vorhin gesagt, dass du diese Arbeit auch sehr spirituell empfindest. Also was verbindest du damit? Ist das einfach der Kreislauf aus Leben und Sterben? Oder was verbindest du mit dem Tod oder dem Sein auf dieser Erde?
Also er hat jetzt zu dieser Spiritualität jetzt nicht so viel gesagt. Er sieht es... nicht so wie diesen Kreislauf, den du beschrieben hast, Katrin, sondern er sieht es eher als ein Hilfeakt, also eine nächsten Liebe, eine nächsten Hilfe, die eigentlich, die super wichtig ist, die man den Menschen geben muss, denn es ist halt auch wichtig, dass man sich um die kümmert, die halt gerade gestorben sind. Und das meinte er mit dieser Spiritualität, dass er halt da ist, wo er gebraucht wird in dem Moment. So. Aber trotzdem wäre es interessant zu wissen, ob er noch so ein Mini-Gebet oder sowas den Menschen mitgibt, wenn er sie findet. Also er hat nämlich nochmal beschrieben, dass die Menschen in Brasilien jetzt vielleicht maximal 8 Stunden oder so noch in den Häusern bleiben, wenn die im Hause verstorben sind und dann halt abgeholt werden von dem Bestattungsunternehmen und dann aber auch sehr schnell bestattet werden, also am Tag danach meistens schon. Und ja, dass die Familie gar nicht so viel Zeit hat, sich zu verabschieden. Teko sagt, dass er meistens, wenn er in ein Haus zum Beispiel kommt, wo eine Person gestorben ist, dass er da nochmal, bevor er den Raum betritt, wo die Person meistens in einem Bett liegt, dann nochmal so innerlich irgendwie um Eintritt bittet, also so sich entschuldigt und sagt, hier darf ich jetzt kommen, darf ich hier reinkommen. Aber so in seinem eigenen Inneren ist das und eine Art höflicher Umgang mit der toten Person. Mhm. Er sagt, dass es so wäre, wie wenn er jetzt nach Deutschland kommen würde, zu dir, Katrin, oder zu mir nach Hause, da würde er ja auch nicht einfach so kommen, sondern würde vorher fragen, darf ich kommen, darf ich zu euch gehen und so. So macht er das.
Hatten wir schon gesagt, wie lange er diese Arbeit schon macht?
Seit 2016 hatten wir gesagt.
Wow, also schon 10 Jahre, Teko.
Da war ja nur 10 Jahre ja in dieser Area, ne?
Ja, bem isso.
Also er hat gesagt, ein wichtiger abschließender Satz vielleicht noch, wenn er zu den Leuten kommt und manchmal auch was zu den Leuten sagt, dann sagt er oft sowas wie, der Tod ist sehr schön und sehr wichtig, weil der Tod ehrlich ist. Das Leben ist ganz oft voller Lügen und bringt Lügen mit sich, aber ein Tod ist ehrlich, indem er erscheint, weil er einfach kommt und so ist, wie er ist.
Was sehr Klares, ja. Muchas gracias. Oh, in Portugies.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Vielen, vielen Dank für diese Einsicht in diesen, ich sage jetzt dennoch mal, harten Beruf, den du da täglich machst. Und
Pais e Filhos, Legião Urbana.
Teco hat sich noch ein Lied ausgesucht, das heißt Eltern und Kinder von der Band Legião Urbana. Tá bom, Teco. Então, muito obrigada. E eu vou traduzir as tuas últimas palavras e depois a gente vai ouvir a música. Also Teco hat nochmal gesagt,
danke,
dass er dieses Lied ausgesucht hat, weil es für ihn auch in seiner Arbeit oder auf seine Arbeit bezogen nochmal eine wichtige Rolle spielt. Es geht um Eltern und Kinder und die ja eine Verbindung haben miteinander und oft erlebt er das, wenn er seiner Arbeit nachgeht und deshalb ist das Lied für ihn besonders aussagekräftig. Legião Urbana aus Brasilien und das Lied heißt Pais e Filhos.
Und bevor wir jetzt gleich thematisch weiter uns dem Sport zuwenden, bleiben wir noch ein bisschen in Brasilien mit dem Lied
Halt, eins noch vielleicht.
Ja.
Das, was Susi mit ihrem Lama, mit dem Lateinamerika-Magazin macht, das finde ich immer deswegen völlig faszinierend, weil einen das die Kultur nahe bringt von dort auf der einen Seite, ohne die Beziehung zu dem, was wir so machen, vollkommen zu ignorieren. Das ist immer alles mit drin. Das finde ich toll bei dieser Sendung.
Ich finde, sie hatte das auch wunderschön übersetzt. Also mit ganz viel Begeisterung auch immer.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Brasilianisch bzw. Portugiesisch kann.
Ja gut, also ich hatte es ja komplett Portugiesisch angehört. Und ich kann kein Portugiesisch, aber ich finde, sie hat es trotzdem ganz toll gemacht. Ja, noch einmal kurz eine Musikpause mit Novos Baianos, das Lied A Menina Dança. Und dann wenden wir uns dem Sport zu.
Den Bällen.
Estava virado, apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de esgotar o tempo regulamentar. De um lado o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado e não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá.
Sport, Fußball. Reino, was sagt ihr das?
Fußball war es. Ach so, jetzt. Wo du sagst, natürlich, klar.
Genau, die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer, darum ging es im Juli. Und Sport Express, das ist unsere Sportsendung bei Radio Frei, wird gemacht von Ben und Paul. Das sind zwei Sportschüler vom Sportgymnasium Erfurt. Wir hören, es geht sehr viel um Sport. Und die erklären uns ein bisschen die Welt. Und im Juli ging es, ja, gesagt, natürlich um die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer, die in Mexiko, Kanada und den USA stattfand. Und Paul gibt uns jetzt seine Einschätzung zur deutschen Nationalmannschaft und einen Überblick zur sogenannten Belago-Affäre. Sagt dir das schon irgendwas?
Die Belago-Affäre sagt mir was. Da ging es um die Einmischung eines Präsidenten eines größeren westlichen Staates, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, aber der meinte, er wüsste so viel vom Fußball, dass er nicht mal die Abseitsregel erklären könnte. Oder so ähnlich war das, glaube ich. Und weil er so viel weiß vom Fußball, meinte er auch sagen zu können, was ein Foul war und was kein Foul war. Und einen Schiedsrichter hat er also praktisch in den Senkel gestellt, weil der von Sport keine Ahnung hatte. Oder irgendwie so ähnlich war diese Geschichte. Aber die Geschichte des Fußballs hat ja jetzt in den letzten Tagen noch weiter Fahrt aufgenommen.
Ja, das ging noch weiter mit Infantino, der Teile der UEFA, nee, von der FIFA verkaufen oder vergesellschaften wollte. Unter anderem sollte da ein Schwiegersohn von einem US-Präsidenten profitieren, aber das hat er jetzt abgeblasen, weil da zu viel Gegenwind kam.
Naja, also es gibt nicht wenige Leute, die sagen, mal gucken, welchen nächsten Weg er wählt, um vielleicht dasselbe Ziel erreichen zu können. Auf diese Art und Weise wird jedenfalls der Fußball von einer Reihe von Fans abgekoppelt. Mir ist es so gegangen, ich habe früher wirklich gerne interessiert, die Fußball verfolgt auf der deutschen Ebene, auf der europäischen Ebene und natürlich auch auf der Weltebene. Aber nachdem jetzt, nicht erst jetzt seit in den letzten Tagen, sondern schon eine ganze Zeit lang, finde ich, dass da das Geld eine viel zu große Rolle spielt und die Begeisterung insbesondere auch der Jugend oder eines Teils der Jugend auf diese Art und Weise zerstört wird. Deswegen bin ich nun nicht mehr so der große Fan. Aber ich kriege mit, was passiert. Jedenfalls, wenn man Zeitung liest, kommt man ja kaum drum rum.
Also ich habe, wenn ich was gucke, dann ist es nur die EM, egal ob Männer oder Frauen. Und auch nur, wenn irgendwer anders das gerade guckt und total begeistert dabei ist. Und dann gucke ich dann sowohl den Leuten auf dem Bildschirm zu, als auch den Leuten neben mir auf der Couch, wie die total abgehen und sich freuen. Und dann fühle ich mich so ein bisschen teil. Aber so von Fußball verstehe ich eigentlich gar nichts. Aber Fußball erklärt uns jetzt Paul von Sport Express.
Willkommen zurück im Sportexpress. Und unser erstes Thema, das ist leider ein etwas traurigeres am heutigen Morgen, denn es dreht sich um die deutsche Nationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Wie schon im Intro angesprochen, musste sich unsere deutsche Nationalmannschaft früh aus dem Turnier verabschieden, was wahrscheinlich dann doch zur Überraschung wurde für viele deutsche Fans, denn die Erwartungen an die Nationalmannschaft waren vor Beginn der Weltmeisterschaft hoch. Nach dem Aufschwung der vergangenen Jahre, vor allem im Hinblick auf die Heim-EM, erhofften sich viele Fans, dass Deutschland wieder zu den Titelkandidaten zählen könnte. Und der Start ins Turnier, der machte durchaus Hoffnung, denn mit einem 7:1 gegen Curaçao begann das Turnier sehr gut. Allerdings muss man sagen, dass ein Auftakt gegen eine Nation wie Curaçao dann auch doch erwartbar verlief, denn Curaçao ist einer der kleinsten Nationen und auch das erste Mal bei einer Fußball-WM dabei gewesen. 7:1 dann natürlich trotzdem ein wunderschöner Start ins Turnier. Dabei erzielten deutsche Spieler wie Jamal Musiala, Dennis Undaf, der später noch zum WM-Helden wurde bei dieser kurzen deutschen WM, Felix Nmetscher, Kai Havertz oder auch Nico Schotterbeck die Tore für die deutsche Nationalmannschaft. Im zweiten Gruppenspiel wartete mit der Elfenbeinküste ein deutlich stärkerer Gegner. Deutschland gewann mit 2:1 in letzter Minute durch wen? Natürlich durch Dennis Undaf und zeigte dabei vor allem Moral und Stabilität. Das fällt natürlich immer leicht, das dann zu sagen, wenn man 2:1 gewinnt, das erste Spiel der WM 7:1 gewinnt, dann spricht man ganz schnell von Mentalität und die wurde der deutschen Mannschaft, vor allem in der Boulevardpresse, natürlich zugesprochen, was erstmal kein schlechtes Omen darstellt, denn mit der Presse im Rücken spielt es sich immer einfacher. Allerdings folgte darauf das letzte Gruppenspiel, in dem der Bundestrainer Julian Nagelsmann dann auch in die Kritik geriet, denn im letzten Gruppenspiel folgte ein kleiner Dämpfer gegen Ecuador. Ecuador setzte sich mit einem 2:1 durch und sportlich schmerzhaft, tabellarisch jedoch ohne jegliche größere Folgen, denn Deutschland schloss die Gruppe E dennoch als Gruppensieger ab und zog in die K.O.-Runde ein. Und da es bei dieser WM eine Neuheit gab, denn die WM war die größte WM, die wir jemals gesehen haben bisher, es wurde nämlich mannschaftstechnisch aufgestockt, führte der Weg nicht sofort ins Achtelfinale, sondern ins Sechzehntelfinale und dort wartete ja kein Fußballgigant, sondern Paraguay. Und Paraguay war dann leider auch schon die Endstation fürs deutsche Team, denn man musste sich im Elfmeterschießen gegen Paraguay mit 4:3 geschlagen geben. Und das natürlich zur Überraschung nicht nur vieler deutschen Fans, sondern auf der ganzen Welt. Man könnte jetzt sagen, dass da ein WM-Märchen geschrieben wurde für Paraguay, denn der paraguayanische Präsident erklärte noch am selben Abend diesen Tag zu einem Nationalfeiertag. Also herzlichen Glückwunsch an die Kinder Paraguays, die dann am nächsten Tag nicht in die Schule gehen mussten. Aber die Deutschen durften weinend nach Hause gehen. Auch ich verfolgte das Spiel in Erfurt auf dem Petersberg beim Public Viewing. Musste einen meiner schönsten und traurigsten WM-Momente gleichzeitig hinnehmen. Denn im Elfmeterschießen parierte Manuel Neuer gleich 2 Elfmeter und hielt die deutsche Mannschaft so am Leben. Und da kann ich Ihnen versichern, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein sehr toller, euphorischer Moment, in dem ich dachte, dass wir unsere WM-Reise noch weiter fortsetzen dürfen und dann auf die Franzosen treffen im Achtelfinale, wo dann wahrscheinlich spätestens Endstation gewesen wäre. Allerdings trat dann Jonathan Tah, der Innenverteidiger des FC Bayern München, an den Ball und an den Elfmeterpunkt und schoss den Ball in Footballspieler-Manier über die Latte und fast aus dem Stadion heraus und sorgte somit dafür, dass Paraguay dann im dritten Matchballanlauf versenkte und auch somit jegliche deutsche WM-Hoffnung versenkte. Und damit auch dann den Job des Bundestrainers Julian Nagelsmann, der wenige Tage später zurücktrat, die weiße Fahne schwenkte. Nun steht Deutschland aktuell ohne einen Bundestrainer da, doch die Rufe nach Jürgen Klopp werden immer lauter und auch der ist aktuell bei Magenta TV als Experte bei dieser WM mit dabei, teilt seine fußballerische Expertise und hat auch schon verraten, dass er sich vorstellen könnte, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen. Da gibt es dann aber einige Probleme und da kommen wir dann auch fast schon wieder zu einem Thema, was die Fußball-WM noch mehr beschäftigt, dazu später mehr, denn es geht dabei wieder um Geld und Marken und ganz viel, was mit dem Fußball eigentlich nichts zu tun hat, denn Jürgen Klopp, das kann ich Ihnen verraten, ist bei Adidas unter Vertrag, wie ja auch die deutsche Fußballnationalmannschaft seit jeher. Allerdings hat sich das geändert, denn die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ein Angebot bekommen vom Großkonzern Nike, das man wohl nicht ablehnen konnte. Schade, schade, denn ein Stück Fußballgeschichte hängt mit Adidasler und der gleichnamigen Marke zusammen. Und dadurch kommt es zum Konflikt, denn natürlich trägt der Bundestrainer dann auch die Ausstattungsklamotten vom jeweiligen Sponsor. Das wäre dann in dem Fall ab kommendem Sommer Nike, Jürgen Klopp bei Adidas. Also da gibt es wohl Konflikte und Jürgen Klopp macht das natürlich auch nicht ganz ehrenamtlich, sondern der möchte dann auch schon nochmal seine Brötchen verdienen. Aber wir schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke, er ist gewillt, den Job zu übernehmen und wird uns hoffentlich dann zu Erfolg führen. Doch ich denke, dass allein Jürgen Klopp keine Wende bringen kann für die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn wir uns das von Herzen wünschen würden. Das nächste große Turnier ist in 2 Jahren. Das ist die Fußball-Europameisterschaft in Großbritannien, also ein Event, auf das Fußballfans hinfiebern dürfen, das Land des Fußballs. Und dann schauen wir mal, wie unsere deutsche Nationalmannschaft dort abschneidet. Denn mit neuem Trainer allein wird es nicht viel besser als bei dieser Fußball-WM und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass bei der Europameisterschaft in Großbritannien Gegner warten werden, die fußballerisch nochmal eine Ecke größer sind als Paraguay, Ecuador und Co. Deswegen gilt es sich jetzt im Turnierformat, wie beispielsweise in der Nations League, die im September ansteht, gut darauf vorzubereiten und hoffentlich ein gutes Klima zu schaffen und einige Talente zu entdecken, die noch fehlen. Denn was bei dieser WM aufgefallen ist, ist vor allem, dass Deutschland ein Neuner fehlt. Der Neuner, für die von Ihnen da draußen, die es vielleicht mit Fußball nicht ganz so viel am Hut haben, der Neuner ist der Stürmer, der Mittelstürmer schlechthin. Das wäre im Vergleich bei den Engländern Harry Kane oder der dicke Ronaldo, wie ihn viele nennen, der Brasilianer. Auch Cristiano Ronaldo könnte man noch als Neuner durchgehen lassen. Kylian Mbappé bei Frankreich, Erling Haaland bei Norwegen natürlich. Und dieser Stürmertyp, der fehlt der deutschen Nationalmannschaft. Ein kleiner Held, den hatte ich schon angesprochen. Einer, der zumindest eine Hoffnung war auf das deutsche Weiterkommen und auf ein deutsches WM-Wunder. Das war Dennis Undaf mit einer wahnsinnig interessanten Geschichte. Denn Dennis Undaf, liebe Hörerinnen und Hörer, hat vor circa 5 Jahren noch sehr unterklassig Fußball gespielt. Was heißt unterklassig? Er hat Regionalliga gespielt, ist dann über den SV Meppen in die dritte Liga, von Meppen nach Belgien zu Union Saint-Gilloise, in die erste belgische Liga und von dort dann nach England zu Brighton and Hove Albion in die Premier League. Und jetzt kickt Dennis Undaf für den VfB Stuttgart, hat mit denen den DFB-Pokal gewonnen und ist so ein wenig die Unterhaltungspersonalie in Deutschland geworden, vor allem auch jetzt zur WM, und konnte dann auch mit Leistungen gegen eben die Elfenbeinküste und Curaçao überzeugen, denn Dennis Undaf kam im Schnitt alle 10 Minuten auf eine Torbeteiligung bei dieser Fußball-WM und das ist nicht schlecht, das muss man sagen. Allerdings wurde ihm das Vertrauen dann geschenkt im 16. Finale, Entschuldigung, gegen Paraguay, sein erster Startelf-Einsatz. Und da wissen wir leider jetzt im Nachhinein alle, da kam nicht so viel bei rum. Aber welche Rolle Dennis Undaf tragen wird unter Jürgen Klopp, das werden wir sehen. Das stellt sich demnächst heraus, wenn es dann in Richtung Nations League geht im September. Und dann werden wir schlauer sein. Doch eine Weltmeisterschaft besteht längst nicht mehr nur aus dem, was auf dem Rasen passiert. Auch neben dem Platz wurde in den vergangenen Wochen so intensiv diskutiert wie selten zuvor. Dabei ging es leider nicht um taktische Ausrichtungen Fußballermannschaften, sondern es ging um Macht, Politik, wirtschaftliche Interessen und um die Frage, wie unabhängig der Fußball eigentlich noch ist. Und im Mittelpunkt stand dabei einmal mehr der FIFA-Präsident Gianni Infantino und ein weiterer mächtiger Mann, der keine Ahnung von Fußball hat, Donald Trump. Der wohl größte Aufreger dieser Weltmeisterschaft, mit der auch diese Affäre, könnte man sagen, begann, war der sogenannte Bellingham-Moment. Bellingham, ein Stürmer der US-Amerikaner, erzielte die meisten Tore für das US-Team bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft und wurde dann aber durch einen Foul gegen Bosnien-Herzegowina im 16. Finale durch eine rote Karte vom Platz gestellt und somit für das anschließende Achtelfinale gesperrt. Denn eine glatt rote Karte heißt mindestens ein Spiel Sperre. Und dieses Spiel wäre dann gegen Belgien im Achtelfinale gewesen. Und da dachte sich dann Donald Trump, kenne ich da nicht vielleicht jemanden bei der FIFA? Ah ja, da kenne ich jemanden, und zwar den FIFA-Präsident Gianni Infantino. Und den hat er kontaktiert und sich für eine Aufhebung der Sperre eingesetzt. Und Gianni Infantino hat Donald Trump dann natürlich ein weiteres Mal seine lieblichen Augen gezeigt. Und nach dem Friedenspreis, den Donald Trump schon gewinnen durfte, den die FIFA nur für ihn ins Leben gerufen hat, wurde auch diesem Wunsch nachgekommen. Und Bellingham, seine Sperre wurde aufgehoben. Und das sorgte natürlich für wahnsinnig viele Diskussionen. Und das ist auch ganz selbstverständlich, dass sowas nicht funktioniert. Und das ist sehr traurig, denn der Sport sollte natürlich über allem stehen. Und wenn ein Spieler ein Foul begeht, das mit einer roten Karte bestraft wird, dann sollte dieser Spieler auch unabhängig von Herkunft diese Strafe aussitzen und nicht auf der Macht seines Präsidenten vertrauen und dann eben das Spiel trotzdem spielen dürfen. Bellingham spielte dieses Spiel also. Der Trainer der US-Amerikaner, Mauricio Pochettino, selber Argentinier, setzte Bellingham auch ein. Allerdings fegten die Belgier die Amerikaner mit 4:1 weg und konnten so wahrscheinlich noch mehr Diskussionen verhindern, die aus einem womöglichen Bellingham-Siegtreffer heraus entstanden wären. Allerdings sollten wir noch einmal genauer drauf schauen, denn besonders brisant war anschließend ein gemeinsamer öffentlicher Auftritt der beiden. Trump bedankte sich demonstrativ bei Infantino für diese, wie er sagte, großartige Entscheidung. Das können wir nun bestätigen, ist keine großartige Entscheidung gewesen. Die FIFA betonte zwar, dass ihre Disziplinarkommission unabhängig arbeitete, doch Viele Kritiker sahen darin einen massiven Eingriff in die sportliche Integrität des Turniers, wo ich auch total mitgehen würde. Und auch aus Europa kam deutliche Kritik, denn mehrere Verbände sprachen davon, dass hier eine rote Linie überschritten wurde. Und auch das war definitiv der Fall. Das wirft eine grundsätzliche Frage auf. Wie unabhängig kann eine Organisation wie die FIFA überhaupt sein, wenn politische Interessen immer stärker Einfluss auf den Fußball nehmen?
Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. It's time for Africa. Listen to your guy, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. If I'm a sportova, people are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. It's time for Africa.
I'm well on my journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister, sell on my journey, biggie, biggie mama, from east to west. My city, waka, waka, my A, A. Waka, waka, my A, A. Tongue is in some Zimbu, yeah. Cause this is Africa.
Und mit Shakiras Waka Waka lassen wir nun den Sport hinter uns und kommen zur Freisprecherredaktion, FreisprecherInnen. Das ist die Kinder- und Jugendredaktion.
Ja.
Genau.
Ganz wichtige Geschichte.
Ja.
Finde ich jedenfalls.
Und 6 Studierende von der Universität Erfurt, die haben sich mit verschiedenen, haben sich beschäftigt, wie Kinder und Jugend ihre Zeit verbringen und wie sie das mit Medien machen können. Und einer davon, der Leo, hat sich dann bei den Kindern und Jugendlichen von Radio Frei erkundigt, warum Jugendliche dort eigentlich mitmachen und hat das dann in einen kleinen Radiobeitrag gebastelt. Und den wollen wir uns
den
mal
hören
anhören.
Den hören wir uns jetzt mal an.
Und zwar kommen wir da gleich zu, wenn ich es finde. Mist, wo ist er denn? Na, was hast du so gemacht als Kind?
Was ich als Kind gemacht habe, ich habe nicht beim Radio gearbeitet. Ich habe während des Studiums beim Radio gearbeitet. Es ist aber schon ein bisschen her.
Ich bin auch jetzt erst dazu gekommen und ich habe den Clip gefunden. Also hören wir da jetzt rein.
Boah, mir brach schon der Schweiß aus.
Es ist auch ziemlich warm gerade im Studio.
Ja.
Leo, der Student über die Kinder- und Jugendredaktion von Radio Frei.
Als nächstes kommt ein Beitrag, und zwar stehen bei Radio Frei einmal im Monat nicht Erwachsene hinter den Mikrofonen, sondern Kinder und Jugendliche. Sie interviewen Prominente aus Sport und Politik und berichten über lokale Themen oder einfach über das, was sie selbst interessiert. Rund 20 junge Medienschaffende sind es in der Kinder- und Jugendredaktion von Radio Frei, den Freisprechern. Die meisten von ihnen sind zwischen 9 und 16 Jahren alt. Sie sind beim Radio gelandet und geblieben. Und wieso? Das erzählt der folgende Bericht.
Als die 14-jährige Lina bei Radio Frei angefangen hat, musste sie den Menschen um sich herum erstmal viele Fragen beantworten.
Ja, also bei mir war das am Anfang so, was machst du da? Arbeitest du da? Machst du da Sendungen? Ich so, ja, ich mache hier Sendungen, freiwillig, ehrenamtlich. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und es wird immer so, erst am Anfang keiner geglaubt, so, warum gibt's Radio für Kinder? Vor allen Dingen hier in Erfurt. Und ja, es gibt's hier tatsächlich.
Seit mehr als 5 Jahren ist Lina bei den Freisprechern, der Kinder- und Jugendredaktion von Radio Frei. Wie ist sie auf die Idee gekommen?
Durch meine große Schwester, mein Vorbild gewesen ist. Und ich fand's sehr interessant, was sie hier gemacht hat und habe dann gesagt, so, ich will das selbst machen.
Andere Kinder haben Radio Frei bei Schulprojekten kennengelernt. Bei den Freisprechern können sie ihre eigenen Themen einbringen. Mal geht es um die DDR-Geschichte, mal um Videogames, Kinderrechte oder Tiere. Oder um Mathematik, wie in Junas nächsten Beitrag.
Ich habe einen Text über einen Mathematiker geschrieben, der ein Millennium-Problem gelöst hat. Das ist eins der 7 Probleme, die halt die ungelösten mathematischen Probleme, die halt so als wichtigsten anerkannt sind.
In den wöchentlichen Redaktionssitzungen werden die Umfragen, Interviews und Berichte für die kommende Sendung besprochen. Mal machen die Kinder alleine einen Beitrag, mal mit anderen zusammen. Worum es geht und wie sie ihn gestalten, bestimmen sie selbst.
Wir können uns die Themen selber aussuchen, wir können selber aussuchen, wie wir das aufnehmen, wie wir das gestalten. Und wir können auch unsere Live-Sendung relativ frei halt gestalten, können die Lieder selber raussuchen.
Vorgaben kommen, wenn überhaupt, meistens von Uli. Sie ist seit mehr als 20 Jahren bei Radio Frei und betreut die Freisprecher als Medienpädagogin. Ihre Philosophie? Sie setzt den technischen und rechtlichen Rahmen. Bei allem anderen haben die Kinder freie Hand.
Wir versuchen natürlich sozusagen aus unserer pädagogisch-fachlichen, didaktischen Perspektive so auf Sachen drauf zu gucken und haben natürlich auch Vorstellungen davon, wie wir Sachen vermitteln und warum wir bestimmte Dinge vermitteln. Aber versuchen selbst da, die Kinder und Jugendlichen, selbst wenn wir sie gerade nicht einbeziehen können, aber immer transparent zu erklären, warum etwas so ist. So, das ist schon so der Anspruch. So funktioniert halt das ganze Radio an sich, ne? Dass die Leute halt immer verstehen, wenn es irgendwelche Grenzen zum Beispiel gibt, warum die dann da sind oder so.
Uli ist, wie sie sagt, besonders wichtig, marginalisierten Gruppen eine Stimme zu geben. Vor ein paar Jahren sei die Jugendredaktion noch deutlich homogener gewesen.
Also das waren vor allen Dingen Kids aus dem Innenstadtbereich, von bestimmten Schulen und damit halt vielleicht auch so mit eher ähnlichen sozialen Hintergründen, die sowieso schon am Montag zum Geigenunterricht gehen, am Dienstag zum Turnen und am Mittwoch dann zu Radio Frei oder so.
Durch gezielte Schulprojekte in anderen Stadtteilen sei die Redaktion mittlerweile deutlich vielfältiger geworden, sagt Uli. Außerdem seien die Kinder in den vergangenen Jahren selbstbewusster geworden.
Es ist eher so, dass so ein bisschen mit dieser ganzen Podcast und alle wollen irgendwie was in die Welt hinaus posaunen, dass sich das fast ein bisschen positiv so auswirkt auf dieses Sendungsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen. Umso mehr müssen, oder ist es dann sozusagen unsere Aufgabe, dann auch zu vermitteln, wenn ihr jetzt hier bei uns Radio macht, dann macht ihr Radio, dann seid ihr Journalistinnen und Journalisten und dazu gehören halt so ein paar Standards.
Zum Beispiel sorgfältige Recherche und die Vorbereitung auf Interviews mit Gästen. Auch wenn die Kinder selbst immer weniger Radio hören, im Radio zu sprechen und dann auch noch mit den eigenen Idolen, begeistere sie bis heute, sagt die Medienpädagogin.
Was halt auch nach wie vor einfach der Reiz ist und das Coole ist, ist, dass man halt eben Leute, die sonst vielleicht für Jugendliche nicht so nahbar sind, das heißt EntscheidungsträgerInnen, PolitikerInnen, vielleicht auch mal eine Schuldirektorin oder so, dass man die halt zu sich an den Tisch holt, dass man die ins Studio holt und man diesmal sind dann die Kids, die die Fragen stellen, die bestimmen das Setting. Aber das ist auch so ein Selbstwirksamkeitseffekt, ne? Dass man halt so sagen kann, ey, dich interessiert Basketball? Na, dann lass uns doch mal halt einfach den Basketballer von dem Basketball-Löwen hier anrufen. Was, wie, der kann wirklich kommen? Ja klar, kann er, der kommt auch und der nimmt sich Zeit für euch.
Neben den journalistischen Erfahrungen lernen die Kinder und Jugendlichen hier auch neue FreundInnen kennen. Und sie bekommen, unabhängig von ihrer Herkunft und ihren sozialen Hintergründen, einen Freiraum, einen Ort, an dem sie auch mal chillen, Party machen oder Werwolf spielen können. Die 12-jährige Juna.
Es ist auch trotzdem einfach ein Raum, wo wir auch hinkommen können und einfach mal abschalten können oder miteinander reden können. Also ist es nicht so, dass verlangt wird, dass wir immer produktiv sind.
Das sieht auch Vincent so. Der 18-Jährige ist schon lange dabei. Mittlerweile erklärt er selbst den Jüngeren, wie die Technik funktioniert. Aber das Radio bedeutet ihm noch viel mehr.
Hier habe ich wirklich gelernt, was Familie bedeutet, da wir alle zusammenhalten, egal was kommt. Egal, welche Situation wir überstehen müssen, wir machen das alles gemeinsam. Und wenn irgendwer gerade Probleme hat, kann man sich auch an andere wenden oder so und kann da um Hilfe bitten.
Auch Lina, die wir am Anfang schon mal gehört haben, nimmt persönlich viel von den Freisprechern mit.
Ich war halt ein sehr schüchterner Mensch und ich glaube, durchs Radio habe ich gelernt, viel sozialer zu sein und auch zu reden über alles. Und dadurch mir jetzt auch ganz viele Wege weitergebaut für die Schule und weiter sozial gearbeitet, deswegen, also durch meine Großschwester eigentlich.
Verantwortung, Selbstwirksamkeit und Teilhabe. Abstrakte Begriffe, die bei Radio Frei konkret werden. Mit ihren monatlichen Sendungen werden die Kinder und Jugendlichen weit mehr als journalistisch ausgebildet. Sie verwirklichen ihre eigenen Ideen und wachsen über sich hinaus.
Weltraummusik hat ja. Donata ausgesucht. Schönen
genau,
Dank.
Deep Space Nine, Star Trek, das Intro. Ich liebe es so sehr.
Wir kommen nämlich jetzt zum Weltraum, zum Raumfahrtjournal, das Detlef Höhner bei uns immer macht. Und ich habe jetzt einen kurzen Ausschnitt aus dem Raumfahrtjournal vom 5. Juli herausgesucht. Und da geht es über den geplanten Besuch einer europäischen Raumsonde bei einem Asteroiden. Der heißt Apophis und der, von dem nahm man noch 2004 an, dass der eventuell mit der Erde kollidieren könnte. Das
Nein.
ist ein Trümmer von 350 Meter oder sowas.
Apophis ist doch so ein Gott aus der ägyptischen Mythologie.
Ja, irgendwie der Gott des Bösen. Also verkürzt gesagt, so kann man es, glaube ich, in den Mythen der ägyptischen Geschichte nicht formulieren, aber so in ungefähr war das. Und jetzt weiß man aber, der wird die Erde nicht treffen, er wird also nicht aufschlagen, aber er wird in einem relativ kleinen Abstand von nur 32.000 Kilometern an der Erde vorbei sausen. Das ist weniger als ein Zehntel der Entfernung zwischen Mond und Erde. Und ein solches Ereignis kommt statistisch gesehen nur einmal in 5.000 bis 10.000 Jahren vor. Die Europäische Weltraumagentur ESA hat gemeinsam mit der japanischen Weltraumagentur beschlossen, diesen Vorbeiflug mit einer Raumsonde über mehrere Monate zu begleiten. Und über diese Mission hat Detlef Höhner mit Dr. Norbert Krupp vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen gesprochen. Und aus diesem Gespräch haben wir einen kurzen Ausschnitt herausgeschnitten. Das gesamte Gespräch, die gesamte Sendung könnt ihr natürlich bei Radio Frei in der Mediathek nachhören.
Als nächstes kommt ein Beitrag.
Für kurze Zeit im Dezember 2020.